Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent.
Seit mehreren Monaten schon ist Joe Biden nicht mehr der aktuelle US-Präsident. Der Wahlkampf, das war letzten Herbst und irgendwie schon ewig her. Und trotzdem werden jetzt gerade wieder Szenen wie diese aus den Archiven geholt. Da steht Biden auf einer Bühne bei einem Fundraiser. Neben ihm steht Barack Obama. Obama winkt da souverän in die Menge, lächelt. Und Biden schaut, ich würde sagen, vielleicht etwas verdattert drein. Er scheint nicht so richtig zu wissen, was er jetzt genau tun soll, wohin er gehen soll. Obama nimmt Biden dann so sanft am Arm und führt ihn von der Bühne. Und Biden, eher mit so einem unsicheren Schritt, lässt sich auch wirklich wegführen. Und das ist einer von so mehreren Momenten aus dem Wahlkampf, wo viele zweifelten, ob Biden das wirklich auch noch schaffen würde, wenn er denn Präsident würde. Und jetzt, ein paar Monate später, geht es nun wieder um Bidens Gesundheit, wie es ihm denn jetzt geht und wie fit er im Wahlkampf tatsächlich noch war. Christian, da geht es aber um ein paar verschiedene Sachen, die jetzt alle irgendwie gleichzeitig wieder gekommen sind.
Genau, also es ist jetzt natürlich, die Debatte wird wieder angeheizt, einerseits durch ein neues Buch, das gestern erschienen ist, das heißt Die Ursünde, der Original Sin, über Biden, über seinen kognitiven Zerfall und über den Fehler, dass er nochmals angetreten ist zur Wahl. Und andererseits dann gleichzeitig vor wenigen Tagen dann die Bekanntgabe von Biden selbst, dass er an einem aggressiven Prostatakrebs erkrankt ist. Und dieses Buch und diese Neuigkeiten, die bestimmen jetzt in Washington wieder die Schlagzeilen.
Der Gesundheitszustand des Ex-Präsidenten führt zu neuen Spekulationen. Was man weiß und wie das die Sicht auf den Wahlkampf im letzten Jahr verändert, das erzählt Washington-Korrespondent Christian Weißflug. Ich bin Antonia Moser. Es ist jetzt also dieses Buch erschienen, das stark in Zweifel zieht, dass Biden noch fit war. Du hast schon gesagt, das heißt die Ursünde. Christian, du hast schon in diesem Buch gelesen. Was ist dir jetzt so nach einer ersten Lektüre da besonders hängen geblieben?
Gut, vieles, was in dem Buch steht, die ganz grobe Geschichte wissen wir. Ich glaube, was das Buch einfach nochmals macht, ist im Detail zu erklären. Und es gibt dann einfach gewisse Momente, die nochmals extrem herausheben, was da wirklich passiert ist. Also die Situation mit Clooney in Los Angeles. Biden war dort, also da wurden Wahlkampfspenden gesammelt. Clooney hat eingeladen. Ist ein langer Biden-Unterstützer. Biden kennt ihn und er soll ihn dort halt nicht erkannt haben. Und dass ein Mitarbeiter dann den Präsidenten sagen muss, und das ist George Clooney, den kennen sie doch im Prinzip. Ja. Und es gibt halt andere solche Momente, Details, also dass kurz vor der Wahl oder im Wahljahr die Mitarbeiter darüber diskutiert haben, ob vielleicht in einer zweiten Amtszeit Biden einen Rollstuhl brauchen müsste. Okay. Oder auch, dass die Mitarbeiter ihn praktisch nur noch zwischen 10 Uhr morgens und 4 Uhr nachmittags zu öffentlichen Auftritten, also versucht haben, seine öffentlichen Auftritte auf diese Zeit zu beschränken, weil das seine beste Zeit war, in der er noch am fittesten war.
Das ist doch ein bisschen schwierig für einen US-Präsidenten, der doch ziemlich viel auf dem Teller hat. Jetzt, das Buch haben zwei Journalisten geschrieben. Worauf stützen die sich denn? Also was sind jetzt ihre Quellen für diese Einschätzungen über Joe Biden?
Also Alex Thompson arbeitet für die Nachrichtenplattform Axios und er war schon damals, hat er regelmäßig darüber berichtet und hat Artikel geschrieben über das Thema, über das Alter, was da stattfindet. Also wenn man jetzt das Buch liest und dann schaut, was hat er damals schon darüber geschrieben, da steht auch viel drin, was er eigentlich schon in einzelnen Artikeln geschrieben hat. Mhm. Und sie haben einfach nach der Wahl dann, als sie verloren ging, nochmals mit 200, sie sagen über 200 Leuten gesprochen, vor allem ehemalige auch Minister oder Parteistrategen der Demokraten, also Insider, um nochmals dieser Frage nachzugehen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ich meine, das war ja ein dramatisches Wahljahr und es war auch nach dem Wahlniederlage klar von Harris, ja, Harris hat ja dann die Wahl verloren, dass das ein Riesenfehler war, von Biden nochmal anzutreten. Mhm. Und es ging eigentlich nochmal darum, vielleicht auch der Schuldfrage nachzugehen, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Und zu welchem Schluss kommen Sie da? Also wie konnte es so weit kommen?
Also im Untertitel des Buches steht ja auch der Ausdruck Cover-up, also dass es eine Vertuschung gewesen war. Und das trifft, muss man so auch sagen, zu, dass vor allem der innere Kreis von Biden versucht hatte, sein kognitiver Zerfall zu vertuschen, indem auch Bilder produziert wurden, die ihn positiver zeigen, indem man eben versucht hatte, zeitlich ihn nur dann an die Öffentlichkeit zu stellen, wenn er in seiner besten Form war. Das gelang auch immer nicht. Also es gab diesen Versuch, vor allem der inneren Kreise, aber auch Leute, mächtigen Personen in der Partei, wie die frühere Speakerin Nancy Pelosi oder Chuck Schumer, die nicht darauf gedrängt haben, dass, oder versucht haben, Biden zu überzeugen, dass es nicht mehr weitergeht. Allerdings muss man ja sagen, die Vertuschung hat nicht ganz funktioniert. Also in den Umfragen, die Bevölkerung, die Wähler haben schon lange gesehen, eine große Mehrheit und eine wachsende Mehrheit haben gesagt, es geht nicht mehr. Es gab auch Journalisten, die damals schon geschrieben haben, es geht nicht, wir brauchen jemand anders. Es gab auch immer wieder in der Partei Leute, die versucht haben, durchzudringen. Es gab der Obama-Berater David Axelrod versuchte mit einem Tweet einmal wirklich sagen, es geht nicht mehr. Aber die wurden dann immer vom Weißen Haus oder vom Biden auch selbst abgekanzelt und gesagt, die haben ja keine Ahnung, die wissen, sie erleben mich ja nicht jeden Tag. Also das wurde dann auch so vom Tisch gewischt. Das zeigt das Buch eigentlich auch. Es zeigt auch auf, dass natürlich Biden immer wieder auch seine starken Momente hatte. Die Zwischenwahl 2020, die besser funktionierte, als erwartet wurde. Good evening. If I were smart, I go home now. Seine gute State of the Union Rede im Frühjahr, im März 2024. As I've done ever since being elected to office, I ask all of you without regard to party to join together and defend democracy. Remember your oath of office is defending us all threats, foreign and domestic. Also es war doch auch immer wieder ein gemischtes Bild und es war auch nicht einfach, einen Präsidenten öffentlich zu demontieren und ihm zu sagen, es geht einfach nicht mehr. Aber im Vordergrund steht es schon, dass es am Ende der Versuch der Vertuschung da war und dieser Vorwurf wird die Demokraten wahrscheinlich auch noch lange begleiten.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudois begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Jetzt die neueste Enthüllung, wenn man so will, ist ja etwas, was nichts mit dem kognitiven Zustand Bidens zu tun hat, sondern mit seinem physischen, nämlich eben, dass er an Prostatakrebs leidet. Kannst du kurz sagen, was wissen wir da, also wie es Biden jetzt da geht?
Ja, wir wissen einfach, dass er am vergangenen Freitag, ist diese News rausgekommen, dass er an einem Prostatakrebs leidet, ein aggressiver Prostatakrebs, der aber behandelbar sein sollte. Mhm. Das heißt, man geht davon aus, dass er schon eventuell noch ein paar Jahre auch. Es gibt aber Spekulationen darüber, wie lange Biden das schon wusste, warum er es nicht wusste, weil eine solche Krankheit ja auch eine Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Aber das ist Stand jetzt, was man weiß.
Donald Trump, der jetzige Präsident, der hat ja gesagt, das sei sehr traurig, angesprochen auf diese Krebserkrankung.
I think it's very sad, actually. I'm surprised that it wasn't, you know, the public wasn't notified a long time ago, because to get to stage 9, that's a long time.
Hat dann aber eben auch gleich gesagt, er sei erstaunt darüber, dass man die Öffentlichkeit nicht schon lange informiert habe. Also da spielt er ja wahrscheinlich ein bisschen auf das an, was du gesagt hast. Also dass man das eigentlich hätte wissen können. Ist da was dran?
Ja, es ist alles Spekulation. Es ist natürlich klar, Trump und die Republikaner versuchen auch hier diesen allgemeinen Eindruck weiterzudrehen, dass der Präsident und die Demokraten und viele umherum nicht ehrlich waren und dass das wahrscheinlich wieder eine weitere Lüge ist und dass der Präsident vielleicht schon fahrlässig schon wusste lange, dass er Krebs hat und trotzdem noch angetreten ist. Das kann man natürlich auch in Frage stellen. Also wenn er ja die Diagnose schon länger gehabt hat, wieso hat er dann jetzt noch bis Mai gewartet? Dann hätte er das vielleicht auch schon im Dezember oder so sagen können. Und vielleicht auch, muss man vielleicht schon davon ausgehen oder darf man davon ausgehen, dass wenn eine solche ernsthafte Diagnose da ist, dass er vielleicht dann schon auch selbst eingesehen hat, dass es jetzt wirklich nicht mehr weitergeht. Aber das steht jetzt natürlich im Raum und die Gerüchteküche brodelt und es ist auch für Biden jetzt mit allem, was passiert ist, sicher auch schwieriger, das glaubhaft zu dementieren, weil seine Glaubwürdigkeit jetzt einfach auch angeschlagen ist.
Aber alles in allem sind es doch einfach Gerüchte, Spekulationen, die Trump vielleicht auch noch gerade in den Kram passen. Also wirklich wissen können wir es nicht. Was wir wissen, Joe Biden hat jetzt Prostatakrebs. Und wir wissen auch, er war wohl auch damals während des Wahlkampfs nicht mehr ganz auf der Höhe kognitiv. Geben denn jetzt diese Neuigkeiten noch einmal eine neue Sicht auf den Wahlkampf im letzten Jahr, so wie die Demokraten da gehandelt haben?
Ich denke grundsätzlich, das Buch beschreibt Dinge, die schon relativ klar waren, dass es einfach ein Fehler war, für Biden da nochmals anzutreten. Und dass er damit eigentlich Donald Trump die Wahl vielleicht sogar geschenkt hat und dass er viel zu spät erkannt hat. Also er ist ja dann noch abgetreten im Sommer 2024 und hat dann Kamala Harris übergeben. Mhm. Ich glaube, die große Tragweite dieses Buches, was es zeigt, auch das große Interesse, das immer noch daran besteht, wenn man es zukunftsgerichtet interpretieren will, könnte diese ganze Geschichte noch ein Problem werden für diese Leute, die halt an dieser Vertuschung, wenn man es so nennen will, mitgearbeitet haben und die 2028 auch antreten wollen. Also es gibt halt zum Beispiel Kamala Harris, die ja das eigentlich auch sehen musste, oder es gibt auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der on the record ist und immer sagt, also wie er Biden erlebt hat, dass er voller Energie ist, dass er sehr scharf denkt und so weiter. Also da gibt es Videoaufnahmen davon und man kann davon ausgehen, dass der republikanische Kandidat versuchen wird, das 2028 gegen diese Leute wieder einzusetzen und der Vorwurf, dass sie unehrlich sind, also das als Beweis zu nehmen, dass sie das vertuscht haben zusammen mit Biden und dass man ihnen einfach nicht trauen kann. Und das wird einfach eine Frage werden, die diese Leute, die daran beteiligt waren, in Verlegenheit bringen wird.
Was sind denn jetzt da die Lehren, die die Demokraten aus diesem für sie Debakel, wenn man so will, ziehen müssen?
Ich glaube, ein Punkt ist sicher einmal, dass man weniger Angst haben sollte, solche wichtigen Fragen nicht Angst zu haben, die ja auch die Konflikte wirklich öffentlich auszutragen und nicht mit blinder Loyalität dem Präsidenten, dem eigenen Präsidenten zu folgen. Mhm. Und die zweite Lehre ist natürlich, dass dieses Präsidentenamt einfach sehr viel abverlangt und dass es ein gewisses Alter gibt, wo man einfach sagen muss, das geht nicht. Vielleicht muss man das auch zu einer Altersbeschränkung machen. Genauso wie man sagt, ein amerikanischer Präsident muss hier geboren sein. Mhm. Wenn er Präsident werden will, muss man vielleicht sagen, also alles, was über 65 oder so ist, das, es geht einfach nicht so gut, ein Kandidat auch sein mag. Mhm. Und das Ironische ist natürlich dabei, was man sagen kann, jetzt sind die Demokraten sehr stark in der Kritik, aber ich denke auch, die Republikaner sollten sich das vielleicht auch gut anschauen, was dort bei den Demokraten abläuft. Sie haben jetzt einen alten Präsidenten oder der nur 3 Jahre jünger ist als Joe Biden. Und es wird sich jetzt zeigen müssen, wie er in den nächsten Jahren mit dieser Belastung umgeht. Die beiden Autoren schreiben in dem Buch auch, dass man im Präsidentenamt exponentiell altert. Das heißt, man verträgt das so am Anfang eine gewisse Zeit, aber irgendwann kann man sehr schnell altern. Wenn die Batterien dann mal leer sind, dann füllen sie sich nicht mehr so schnell auf. Und da werden wir schauen, wie Donald Trump sich in den nächsten 1-2 Jahren entwickeln wird.
Okay. Christian, herzlichen Dank. Dann schauen wir, ob der nächste Präsident dann mal ein richtig junger ist.
Ich denke, es wäre Zeit in den USA dafür.
Herzlichen Dank.
Besten Dank auch für das Gespräch, Antonio.
Das war unser Akzent mit USA-Korrespondent Christian Weißflug. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.